Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, wir reden schon in vielen, vielen Folgen über Lernen, Leben lernen. Wir reden über Bildungspolitik. Aber ich denke, gerade wenn man aktuell sehr viel über Bildung diskutiert, auch natürlich verbunden mit Demokratie und die aktuellen Entwicklungen, oft hört man im Hintergrund oft, ja, es ist diese Entwicklung einfach, weil es an Bildung fehlt. Aber deswegen möchte ich heute mal genau fragen, was ist denn Bildung? Und dich persönlich gefragt, was ist für dich Bildung?
Ich verfolge natürlich auch alle diese Debatten und gehöre auch zu jenen, die dann immer wieder sagen, ja, wir brauchen mehr Bildung. Und es ist die Frage, was meint man da oder was fehlt denn da, wenn man nach Bildung fragt? Jetzt, wo wir, man könnte auch sagen, der Prozentsatz der Menschen, die bei uns maturieren, ist ja gestiegen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass eher die Unbildung um sich greift. Also das sind Begriffe und Wörter, wo man mal überlegen muss, finde ich auch gut, dass wir das heute machen, was das eigentlich heißt. Und zuerst möchte ich einmal abgrenzen, dass Bildung nicht gleich Wissen ist. Ja, man kann ganz viel wissen, man kann auch Akademikerin sein, ja, akademisiert sein, mehrfach, und kann nicht häufig, aber trotzdem kann auch ungebildet sein, weil das Wissen alleine eben nicht genügt, sondern Bildung ist für mich ein sehr ganzheitlicher Begriff, der auch heißt, das Verhalten des Menschen ist nicht, sage ich es mal unter Anführungszeichen, animalisch, also alles lässt man raus, was in einem drin ist. Man kann polarisieren oder man kann Vorurteile rauslassen und sagen, die Amerikaner sind so oder das Geschicht schon recht, dass das so ist und ich weiß alles besser. Also man kann alles rauslassen. Ja, man kann auch sich benehmen, die man halt gerade will und kann auch furzen und rülpsen sozusagen. Naja, jetzt ein bisschen brutal gesagt, aber Bildung bedeutet auch, dass man mit sich selbst auch in das Ganze hineinstellt und schaut, was bringt uns weiter in der Gruppe, wer braucht zum Beispiel Unterstützung, wo höre ich lieber zu, anstatt hineinzupoltern sofort mit meinen Gedanken. Also wenn ich sage, wenn ich darauf hinweise, auf den Hauptsinn unserer vielen Podcasts, die wir schon gemacht haben und immer wieder gefordert haben, Selbst- und Sozialkompetenz möge in den Schulen mehr Platz greifen, dann ist es genau deswegen, damit wir diese Allgemeinbildung erreichen. Und da reicht eben nicht, dass man Wissen auswendig lernt und wiedergibt, sondern da muss man auch als soziales Wesen, Zoon Politikon, was halt der Mensch ist, ein Gemeinschaftswesen, auch entsprechend was lernen, wie das gehen kann, damit friedliches Zusammenleben möglich ist. Und das gehört eben alles dazu. Das war so irgendwie ein so plötzlich gefragter Rundumblick, aber wir werden noch viel genauer darauf zu sprechen kommen. Jetzt lass ich einmal dich was sagen.
Nein, ich höre dir sehr gespannt zu und ich muss ehrlich zugeben, wenn man anfängt, genauer nachzudenken, was Bildung ist, wie sich Bildung zusammensetzt, du hast das schon etwas angedeutet, dann wird es echt spannend, weil ich habe mich jetzt beim Zuhören, wie ich dir jetzt gelauscht habe, mich pausenlos gefragt, okay, was ist jetzt Bildung, wo kommt der Begriff her, was steckt dahinter, was verstehe ich persönlich unter Bildung? Es fällt einem sofort ein, mir wird bewusst, gebildet sein, was heißt das? Wir verwenden ja die Begriffe pausenlos, also sowohl das ungebildet als auch das gebildet sein. Und Bildung ist auch so ein klarer Begriff, den wir eigentlich in unserem Gebrauch ja nie definieren müssen, nie klären müssen. Wir glauben alle, wenn wir Bildung sagen, meinen wir alle genau das, was es bedeutet und sind uns einig, was es bedeutet. Aber da beginnt es eben schon problematisch zu werden, weil es nicht so klar ist. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt auch die Frage noch beantworte, was Bildung ist, dann, also ich bin mit dir total einig, es ist nicht nur das Anhäufen von Wissen, also es ist nicht nur eine Bibliothek, hat auch mit Bildung zu tun. Bildung hat tatsächlich eben auch, so wie du es beschrieben hast, sehr viel mit dem Leben zu tun, mit der Erfahrung, wie ich mich verhalte, wie ich damit umgehe. Und ich habe es ja vorher einleitend in der Frage schon angedeutet. Also so, wie sich unsere Gesellschaft gestaltet und wie wichtig zum Beispiel eben Demokratie, über das können wir später dann auch noch sprechen, ist, hängt es sehr entscheidend mit Bildung zusammen. Aber du wolltest gerade einhaken.
Ja. Ich wollte nur sagen, dass der ursprüngliche Begriff also vom Althochdeutschen kommt, ja, Bildung und so, also ähnlich, und heißt eigentlich nichts anderes als schöpferisches Gestalten, also sozusagen Kreativität, schöpferisches, die Fähigkeit halt, die man braucht, um etwas bauen, to build, im Englischen ist ja derselbe Wortstamm, um etwas bauen, errichten und zu können. Ja. Darum ist ja auch schwer, die Definition zu finden, weil sie ja immer geprägt ist von den jeweiligen Philosophen, Philosophinnen, Strömungen und so. Aber man kann nicht, darauf haben wir uns eigentlich so insgesamt geeinigt, ja, dass Bildung mehr als Wissen ist, obwohl natürlich das Wissen, das echte Wissen schon ein wertvoller Teil ist von Bildung. Ja. Man nimmt ja doch an, dass ein Mensch, der viele Jahre in die Schule gegangen ist, auch noch studiert hat, dass der auf diese Weise mehrere Perspektiven kennengelernt hat, um die es geht. Das ist, glaube ich, ein wertvoller Weg, erstens einmal zur Bildung, dass man den eigenen Korridor, den das eigene Hirn bildet, auch verlassen kann und woanders hinschauen kann. Ja? Mhm. Und natürlich, wie auch viele Dichter, ja, Morgenstern zum Beispiel, auch es sagen, auch eine breite Lebenserfahrung bildet, zum Beispiel Reisen bildet. Ja, ich kann in der Schule viel lernen über Afrika und ich werde eine große Erweiterung meines Wissens haben, wenn ich selbst einmal zum Beispiel, es muss ja nicht gleich ein halbes Jahr sein, aber wenn ich mit offenen Ohren und Augen dort selber war und gespürt habe, wie es sich dort lebt, dann, wie es den Leuten geht, mich mit den Menschen dort unterhalten habe, dann erst kann ich sagen, ich bin in Bezug auf Afrika ein bisschen mehr gebildet. Das kann ich vom Schulunterricht, wo ich was auswendig gelernt habe, noch nicht sagen. Mhm. Also das wollte ich eben einbringen, dass das schon auch relativ ist, wie man Bildung jetzt definiert, aber dass wir uns da darüber einig sind, dass es nicht nur abhängt von dem, was man gelernt hat, sondern dass es das eigene Verhalten ist in Bezug auf andere Menschen, ob man einfach seinen Zorn radikal rauslässt oder zuerst etwas überlegt. Für mich ist zum Beispiel die Art, die man oft angreift, wie es in den Social Medias zugeht, extrem ungebildet.
Wobei da auch viel Bildung vermittelt wird. Viel Wissen.
Ja, aber ich meine die Kommentare, dass jeder alles rausschreien kann.
Okay. Also vielleicht noch zur Begriffsklärung.
Ja.
Und, oder was man darunter versteht. Wenn wir zurückblicken, so ganz historisch, wo finden wir Bildung? Also das wäre so eine Fragestellung, die ich jetzt hätte. Und damit verbunden ist ja meistens Bildung auch mit Wissen. Also Erkenntnisse, die Menschen haben, weil sie etwas entwickelt haben, weil sie die Gesellschaft bestimmt haben. Weil gebildet sein hat natürlich was mit Lernen zu tun, hat auch was mit Lehren zu tun, logischerweise. Und gut, das haben wir in der Geschichte, sei es jetzt, ich komme natürlich da automatisch auf die Philosophie, vor allem eben in der griechischen Philosophie.
Na genau.
Da würde man ja sagen, da ist eben durch Sokrates, Aristoteles, also Platon und Aristoteles Bildung passiert. Es haben andere Kulturen wahrscheinlich auch viel Bildung, einen anderen Bildungsstandard gehabt, wenn man so will, und dadurch die Gesellschaft beeinflusst. Dann denke ich jetzt so in der europäischen Geschichte.
Ja, die Goethe-Schiller-Zeit natürlich, ne?
Ja, ich hätte jetzt noch vorher, wäre noch im Mittelalter eingestiegen, weil die Klöster,
ja.
Also jetzt gerade was in der Kirche durch Gelehrte und so weiter passiert, aber so auch in anderen Religionen, also schon im Mittelalter natürlich mit den Skriptorien, mit den Bibliotheken, damit Bildung, wo ja auch sozusagen auch ein Festhalten ist, weil man es verschriftlicht.
Auch mit Lesen und Schreiben, ja, und
Bedrucken,
ja.
Ja, eben, ganz richtig. Mhm. Also dann in der Renaissance natürlich auch durch das Drucken, durch das Vervielfältigen, durch das allgemein zugänglich machen, was vorher beschränkt war, auf eine andere Gruppe. Und ich habe nachgeschaut bezüglich eben zum Begriff Bildung und da ist mir so zuerst einmal ins Auge gestochen, als Erklärung, dass Wilhelm von Humboldt, also der deutsche Philosoph und in Deutschland ja sehr präsent, nicht nur, weil es die Humboldt-Universität gibt, in Österreich ist eigentlich Humboldt fast gar nicht so bedeutend
im Bewusstsein. Man lernt vielleicht über ihn in der Schule schon.
Aber nicht so als Gelehrten wie in Deutschland hat er da doch eine ganz maßgebliche Bedeutung.
Berlin sieht man ja die schöne Aufschrift.
Ganz richtig. Und man sagt eben, dass durch Humboldt, also gerade im 19. Jahrhundert, das Konzept einer neuhumanistischen Bildung von ihm entwickelt worden ist, wo es einfach darum geht, dass Bildung die ganzheitliche Entwicklung des Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Darum haben wir ja die Gymnasien dann gemacht unter das Motto der Allgemeinbildung gestellt. Mhm. Im Unterschied zu der später aufgekommenen beruflichen Bildung, mit der man auch maturieren kann. Ja? Mhm. Das hat es ja nicht immer gegeben.
Aber was natürlich auch eben mit der Entwicklung zusammenhängt, mit der Industrialisierung und eben dieser technischen, spezifischen, also der Fertigkeit und immer mehr der Spezialisierung in den verschiedensten Bereichen und eben, wie du gerade sagst, eben die humanistische Allgemeinbildung, die damit zusammenhängt. Ja, also da sehen wir eine Entwicklung, aber für das von mir ausgerollte Historische hat es Bildung immer gegeben. Bildung hat immer einen Wert gehabt. Und die Frage, welche Bedeutung Bildung in der Gesellschaft hat, muss wahrscheinlich jede Gesellschaft in ihrer Zeit auch selber beantworten. ob sie denn dann gebildet oder ungebildet ist.
Ja, eh. Es wurde auch speziell, als man gesehen hat, auch schon im 20. Jahrhundert, an dieser Kritik auch an Schule, hat man ja oft auch in Frage gestellt, ob man überhaupt gebildet wird in der Schule und was das dann bedeutet, und hat dann auch den Begriff der Herzensbildung dazu gestellt. Das heißt, Menschen können auch mit großer Herzensbildung ausgestattet sein, die vielleicht gar nicht so viel in die Schule gegangen sind. Aber das heißt dann aber auch, und das ist auch ein wichtiger Teil von Bildung, dass Menschen, die Herzensbildung haben, auch versuchen, niemanden zu verletzen, mit Empathie auf andere zuzugehen, versuchen, die andere Seite zu verstehen, im klug zu sein im Umgang mit Kindern, wenn sie Eltern sind. Ja? Herzensgebildete Menschen sind eigentlich sehr gefragte Menschen.
Aber was du da gerade beschreibst, und du hast selber gerade den Begriff kluge Menschen, ich fand es immer sehr spannend, wenn ich drüber gestolpert bin, der Unterschied zwischen Intelligenz und Klugheit.
Ja, genau.
Weil
so ist ein Unterschied.
Eben, ja gut, der ist nicht so klar. Also wir verwenden die Begriffe ja ganz allgemein.
Ja, heute.
Ja, aber was ist für dich der Unterschied, weil du sagst, der ist so klar. Was ist der Unterschied für dich zwischen Klugheit und Intelligenz?
Ja, vielleicht habe ich den Mund zu voll genommen. Für mich ist es klar, weil klug, und für mich trifft es noch besser das englische clever. Ja, ein cleverer, kluger Mensch kann auch jetzt unter Anführungszeichen über Leichen gehen. Ja, das ist sehr, Klugheit ist auch sehr, unter Umständen, je nachdem, wie es gelebt wird, sehr zweckorientiert.
Okay.
Auf kluge Weise kann man zu viel Geld kommen und so. Und es kann sich auch natürlich auch mit Intelligenz decken, weil wahrscheinlich braucht man, um klug zu sein, auch eine hohe Intelligenz. Aber Intelligenz hat eben mehrere Facetten, so wie es, also mehrere Möglichkeiten, und es gibt eben auch die soziale Intelligenz, zusätzlich zu der sowieso Wissens, also mathematische und sprachliche und so Intelligenz, was eh jeder weiß, aber dazu gehört auch die soziale, sogar spirituelle, nach Howard Gardner, Intelligenz dazu. Ja.
Okay, also das heißt, Intelligenz ist für dich der umfassendere Begriff als Klugheit.
Bist du von was anderem ausgegangen?
Ich finde das total spannend. Das merkt man ja, dass man bei so einem Podcast-Gespräch, wo man jetzt nicht jedes Detail, und wir halten ja keine Vorträge, sondern unser inspiriertes Gespräch lässt uns ja auf gewisse Dinge dann stoßen. Und das ist jetzt ein hervorragendes Beispiel. Ich habe genau die gegenteilige Meinung.
Nein.
Also für mich ist Klugheit der umfassendere Begriff. Intelligenz, okay, wir verwenden die Begriffe heute natürlich, du hast es aufgezählt, inklusive emotionale Intelligenz. Aber für mich ist Intelligenz eher das, die kognitive Leistungsfähigkeit. Also intelligent kann ich sein, ich kann sehr intelligent sein, weil ich mir viel merken kann, weil ich ein fotografisches Gedächtnis habe oder weil ich ein Sprachengedächtnis habe und weil ich das alles so einfach lerne. Klugheit ist dann eigentlich auch das Nützen der Intelligenz, um eine kluge, ausgewogene, reflektierte, also Reflexionsfähigkeit ordne ich Klugheit zu, nicht der Intelligenz. Also die Intelligenz wendet Reflexion an, und ich brauche Intelligenz, und damit Klugheit funktioniert. Also wäre jetzt sehr interessant, jetzt wirklich dann jetzt nachzuschauen, wie in der Philosophie und überhaupt mit Denkern, wie die jetzt die Unterschiedlichkeit sehen, oder vielleicht auch in der modernen Sozialwissenschaft und Bildungswissenschaft, was man heute dazu sagt. Aber es ist tatsächlich so, also deswegen hat es mich kurz gerissen, wie du den Begriff clever aus dem Englischen verwendet hast. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, müsste man jetzt einfach auch nachschauen. Aber da habe ich schon geahnt, okay, da kommt schon ein bisschen so das Clever, also so das Kecke und diese, mir fällt jetzt nicht der richtige Begriff dafür ein, aber dieses Verstohlene, dieses Überlegene, also das hast du mit der Klugheit in Verbindung gebracht.
Ja.
Also Klugheit hat für mich wirklich einen, ja, sehr allumfassend, klug, das ist der Denker, das ist tatsächlich der Gebildete.
Aha. Ja, was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Es geht niemals ohne Definition. Ja, man muss immer darüber reden, was genau verstehst du darunter. Ja, weil in Wahrheit, denke ich, sind wir eher ähnlich in unseren Auffassungen und sind ähnlich da in unseren Auffassungen und trotzdem hat jeder seine eigenen Vorstellungen mit der Zeit geprägt.
Mhm.
Ja? Weil natürlich, wenn ich jetzt sage, kluge Worte, kann man auch sagen, weise Worte. Das ist vielleicht auch interessant, das Weise noch hereinzubringen, weil das schon von einem tiefen Verständnis zeugt, von all dem, was so ist, was dahinter steht, wie die Dinge zusammenhängen. Wenn ein Mensch viel weiß darüber, viel spürt, dann wird er ein weiser Mensch.
Ja, weise, gebildet, ja. Lebenserfahren.
Ja.
Also das steckt ja auch da drinnen. Also
ja.
Beim Weisen würde man ja sagen, wirklich erfahren.
Da mag ich auch wieder dazu den James Webb zitieren, der eben diese drei Sachen einfordert, die zusammengehören müssen, damit auch so etwas wie ein gebildetes Verhalten entsteht und auch ein erfolgreiches Leben in der Gesellschaft. Courage, Creativity und Caring.
Mhm.
Ja, und nur Courage, das habe ich so ein bisschen jetzt zuerst herabgewürdigt mit dem Klugen, ja, dass man einfach clever schaut, wo kann ich den besten Vorteil für mich herausschlagen. Das ist ja auch so ein bisschen das Clevere. Ja, es gibt Leute, die sind nicht gebildet. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich so vorurteilsmäßig sagen möchte, blitzdumm, ist natürlich nicht so. Ja. Ist natürlich nicht so, aber so, wenn man es so ungebildeterweise herauslässt, was in einem ist, sage ich, der ist blitzdumm, aber er ist clever und kann trotzdem in kurzer Zeit ein Vermögen anhäufen, zum Beispiel. So etwas gibt es ja auch in unserer Welt.
Ja, aber das hat wirklich nichts mit Klugheit zu tun.
Ja, eben. Ich neige dazu, eher dir recht zu geben und da ein bisschen meine Vorurteile zurückzunehmen.
Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut.
Wie nennt man denn das?
Nein, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wenn man jetzt clever, also das englische Wort clever, wie das so allgemein übersetzt wird. Und das ist ja natürlich dann auch in der Sprachgeschichte, auch in der Verwendung von Worten ganz unterschiedlich. Weil man natürlich clever mit vielen, vielen Begriffen übersetzen kann.
Ja, ein Bandit kann auch clever sein.
Ja, also clever, rein jetzt ganz normale Wörterbuchübersetzung bedeutet, clever kann genauso klug, intelligent, schlau. Das habe ich.
Das war das Wort, schlau.
Nach dem habe ich auch gesucht, genau, diese Schlauheit.
Das habe ich gemeint.
Es kann aber genauso auch gescheit, pfiffig, geschickt, gerissen, findig, listig.
Genau.
Also diese List.
Listig ist alles drin.
Ja, das Schlau und das Listige, das Tüchtige, ausgefuchst. Ja. Es kann aber auch wirklich gescheit auch bedeuten. Und sinnreich und tüchtig und so weiter. Also da merkt man dann schon, Es gibt im Britischen, sehe ich dann genauso, das Clever-Clever, was dann als Oberschlau bezeichnet wird oder klar. übersetzt
ein
wird.
Ein Neumal-Gescheiter.
Ja, genau. Also, da sehen wir schon diese Unterschiedlichkeit.
Aber mir gibt es wieder ein bisschen recht.
Ja, Moment.
Aber es dominiert schon das Gerissene und das Schlaue, das dominiert
beim
Clever-Begriff.
Das ist richtig, nur... Der Punkt ist der, du hast Klugheit mit Cleverness quasi übersetzt.
Und das stimmt nicht.
Und das stimmt nicht, genau. Weil Klugheit wird man dann eher mit Wisdom zum Beispiel übersetzen. Also,
ja, da waren wir beim Weisebegriff.
Da sind wir dann eben ganz richtig, ja?
Ja.
Oder Knowledge Ability zum Beispiel, ja? Also wo dann schon wieder das Wissen drinnen ist.
Naja.
Also da ist für mich dann eher das Wisdom, was mehr die Bedeutung hat. Also aber das sieht man, dass man in unserer Vorstellung, und du hast es gesagt, die Begrifflichkeit und die Klärung für Begriffen, wir haben jetzt gerade was gelernt. Wir haben jetzt aktiv gelernt durch unsere Vorstellung, wie man es einordnet.
Ja, und überhaupt, ich meine, das muss man jetzt einmal, kann man hier auch erwähnen, wir haben gelernt, wie sehr Sprache eigentlich das Sekundäre ist. Zuerst bilden sich Vorstellungen im Gehirn. Ja? Und ich versuche, genauso wie du oder der Mensch versucht, Worte zu finden für das, was in ihm ist. Mhm. Und dann spricht er dieses Wort aus und das Gegenüber kann natürlich auch dieses Wort nur mit dem vergleichen, was in dem seinem Kopf ist. Und nur dort, wo wir uns überschneiden, haben wir dann Kommunikation. Ja, drum
oder auch nicht.
Oder ja, wenn dann überschneidet sich gar nichts. Ja.
Weil, schau, wir könnten jetzt weiterreden und haben diese Begriffsklärung nicht gemacht. Dann gehen wir in unserer Vorstellung, in unserem Denken, in unserem Zugang ja pausenlos von unterschiedlichen einem unterschiedlichen Verständnis aus.
Ich denke, also es ist vielleicht ein bisschen etwas Gewagtes, aber das habe ich immer noch so bei mir, wie man einen Politiker, also ich sehe, was man kann sagen, wie man den Herrn Babler gefragt hat, ob er Marxist ist, und er hat gesagt, ja. Ja, jetzt kann man natürlich im Kopf haben all das, was der Kommunismus angerichtet hat Laufe der Geschichte, das will der Babler zum Beispiel. Ja, es ist genau so ein Fall, was ist in meinem Kopf, wenn ich höre Marxist, was war im Bablers Kopf und was war im Kopf der Medien, die das immer wieder ausgeschlachtet haben, und das war das große Totschlagargument. Er ist ein Marxist.
Ja, oder wenn man es jetzt aktuell, was gerade passiert, Alice Weidel, die mit Elon Musk zum Beispiel da dieses Gespräch hatte auf X und dann plötzlich etwas aufgreift, nämlich das Nationalsozialismus, wo Sozialismus drinnen steckt. Also das Nationalsozialismus war Sozialismus, war Kommunismus. Und ihre ganze Gefolgschaft nickt dem zu, weil es ja so logisch erklärt ist und so plausibel, aber völlig ungebildet, würde ich da jetzt sagen, weil es aus dem Zusammenhang ist und weil es nicht die Bedeutung hat. Und da tappt man ja wirklich in Fallen hinein, wo etwas so vereinfacht wird, weil wir gerade meinen, das ist jetzt die Vorstellung und das ist so plausibel. Und
aber das ist, wir kommen jetzt da auf ein Gebiet, finde ich, das wir uns ja gar nicht so vorgenommen haben. Aber trotzdem muss es gesagt werden, dass Bildung und ein gebildetes Gespräch, wie wir zwei jetzt versuchen, das zu machen, auch Zeit braucht. Und dass es eigentlich diese Verkürzungsmanie, die jetzt in unserer Gesellschaft ist, wie diese Beispiele, die wir jetzt gesagt haben, zeigen, wie es in den Medien auch kolportiert wird. Ja, wir haben so Begrifflichkeiten, die immer wieder wiederholt werden, aber wenn man sie wirklich sich damit beschäftigt, müsste man darüber reden. Es dauert länger. Also ein gebildetes Gespräch braucht einfach mehr Zeit. Und es ist ungebildet, einfach zu sagen, auch das Wort, damit wir ein Gegenwort haben, das Wort Nazi, ja, das Wort Marxist, das Wort von mir aus
Faschismus.
Faschismus, Nationalsozialismus. Das, mit denen wirft man herum, es müsste sich in Wahrheit jeder Historiker, jeder gebildete Mensch, ja, ich nehme das für mich auch in Anspruch, aufs Hirn greifen, an den Kopf greifen und immer sagen, Gottes Willen, was geht da ab, was ist da los?
Ja, aber weißt du, da, ich denke, das hat dann auch viel damit zu tun, also dieses verkürzte drüber reden, dass man dann in der eigenen Bubble ist. Und es bilden sich die Bubbles und die Communities, also diese Segmente für sich, weil sie voraussetzen, dass diese vorgegebene Begrifflichkeit oder wie Begriffe verwendet werden, in dieser Bubble geklärt sind. Das heißt,
ja,
ideologisch auch, dass wir Ähnliches damit verbinden oder es zumindest so lernen, wie man es in dieser Bubble, in diesem Bereich, also das hast du ja auch in den unterschiedlichen Strömungen, auch in der Wissenschaft, selbst, was weiß ich, eine Schule in einem, sag jetzt einmal Soziologie und dann eine Strömung hat ihre eigene Begrifflichkeit, die dann oft gar nicht kompatibel ist, weil man dann wieder was anderes versteht oder man definiert so, der hat das gesagt und deswegen ist das so und so weiter. Und so grenzt man ab und da wird es eben schwierig. Aber wie du jetzt gerade beschrieben hast, es braucht das Gespräch Zeit. Tja, da bin ich total deiner Meinung.
Zeit haben wir nicht mehr.
Wir nehmen sie uns auch nicht mehr.
Aber ärgerst du dich nicht ganz oft über die Interviews im Fernsehen?
Das ist schon richtig. Ich hab nur, wie du das beschrieben hast, kurz einen innerlichen Seufzer gemacht, weil man mir ja immer vorwirft, ich rede zu viel. Also wenn ich Gespräche oder Interviews mache, dann bin ich natürlich in der Rolle des Moderators und dann ist es anders. Oder ich versuche es zumindest. Aber, und das ist auch eine interessante Beobachtung, die ich da gleich dazu sage, aber ich beobachte mich natürlich in meinem Reden, man kann mir vorwerfen, ich komme von Hundertstens ins Tausendste, was mir schon wichtig ist und wo ich einen Faktor sehe, ist immer die Verwendung von Begrifflichkeit, die Klärung. Und ich glaube, genau in so einem Prozess, in einem Gespräch, das sich Zeit nimmt, passiert ja so ein Abtasten, wenn ich über etwas spreche mit jemandem, mich austausche, zuhöre oder dann einwerfe, dass man ja sich auch abtastet im Denken, mit was bringt der oder die es in Verbindung, was triggert ihn, welche Vergleiche kommen da, was löst es aus, was wirft man dann da ein? Und so tastet man sich ja ab und im Prinzip macht man ja auch eine indirekte Begriffsklärung dann. Weil wenn man das anwendet oder wenn ich halt, weil man führt ja nicht ein Gespräch normalerweise und sagt dann so, bevor wir jetzt aber uns unterhalten, machen wir mal eine Begriffsklärung und wir setzen uns hin und schreiben die Begriffe auf. Ja, was ich vorher noch eben meinte, was mich in meinem Überlegen, weil du gesagt hast, im Fernsehen zum Beispiel oder medial, es ist alles so verkürzt. Natürlich, das hat ja wieder Gründe, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so groß ist, weil man sich eben nicht mehr dafür Zeit hat. Und wir haben ja oft auch so dieses Gefühl, jetzt komm doch auf den Punkt, jetzt sag doch endlich, was du denkst. Ich reflektiere mich da selbst und kritisiere mich da selbst und sehe das auch ein Defizit. Uns fehlen halt einfach auch oft die Worte. Und wir als ÖsterreicherInnen bewundern oft, auch im Medialen, die Deutschen, wo dann jemand mit geschliffenen Worten, also wirklich in einer Hochsprache, okay, das kann man dann auch oft sagen, mit einer besonderen Begrifflichkeit. Aber wenn uns die Worte fehlen, dann meine ich oft auch damit, dass wir in unserem Beschreiben, in unserem Erzählen, in dem Versuch, das sagen zu können, zu wollen, was wir denken oder was wir meinen, dann oft nicht die richtigen Worte finden, die es tatsächlich beschreiben oder die es so klar machen, dass mein Gegenüber eben ganz genau versteht, was ich meine.
Ja, ja. Ich habe ja sehr viel Wert darauf gelegt. Ich meine, jetzt kommen wir wieder zurück zur Schule, weil es natürlich für mich eine ganz wichtige Aufgabe von Schule, dass man
von
nicht einfach von Bildung, dass man nicht einfach irgendwas sagt, sondern auch weiß, was heißt denn das, was ich das sage. Ja? Mhm. Und ich habe da viel den Schulz von Thun zu Hilfe genommen, weil ich gehe jetzt herunter auf ein ganz einfaches Beispiel. Einer sagt vom anderen, so ein Geizhals. Ja? Und jeder glaubt vielleicht zu wissen, was der tut. Jeder hat seine Vorstellung vom Geizhals. Und der Schulz von Thun sagt dann, Geizhals ist aber der negative Begriff für etwas, was eigentlich ursprünglich auch aus etwas Positivem gekommen sein kann, nämlich vielleicht ist der Geizhals vom Positiven ein sparsamer Mensch, der aber dann ausartet in den Geizhals. Und unsere Vorwurfsrichtung geht dann eigentlich immer ins Gegenteil. Das heißt, es kann sein, dass der sparsame Mensch zu einem Menschen, der großzügig ist, sagt, du bist ein Verschwender. Oder ein großzügiger Mensch sagt zu einem, der vielleicht sparsam ist, du bist der Geizhals. Also das ist so dieses Modell, dieses Wertequadrat von Schulz von Thun, habe ich immer zu Hilfe genommen, eigentlich schon bei den 15-Jährigen beginnend, im Gespräch und in der Auseinandersetzung ein bisschen den differenzierteren Blick zu behalten. Ja? Nicht jeder, zu dem wir Nazi sagt, ist es auch. Ja? Vielleicht sagt ein Kommunist zu jedem, der an Traditionen festhält, du bist ein Nazi und umgekehrt. Ja? Also es gehört bedacht, dass auf jedem Begriff auch eine Wertung drauf sitzt.
Das ist klar. Aber das merkt man ja, weil du als Nazi sagst und so weiter, aber das, ob man jetzt Rechtsextremist, wenn man das heute jetzt überträgt,
ja,
weil es ja schwierig ist, Nazi ist ein historischer Begriff,
ja,
bezieht sich ja auch auf damals, was im Nationalsozialismus, ja, und eben durch Hitler und dann Zweiter Weltkrieg,
ja,
und die ganze Grammatik und die dunkle Seite der Geschichte. Wir, ja, sprechen ja oft dann deswegen, auch heute lässt man halt auch weg, von Neonazi,
genau,
weil man den Begriff sozusagen heute neu implementiert und verwendet.
Nazis gibt es, kann man gar nicht mehr so in dem Sinn sagen, weil man ja, wenn man zu jemandem Nazi sagt, dann müsste das einer sein, der den Nationalsozialismus verehrt. Die gibt es natürlich auch noch immer.
Aber da sagen wir ja jetzt Neonazis. Oder
als Neonazis.
Genau. Aber zum Beispiel eben, wenn ich jetzt Rechtsextremist und so weiter, auch diese Begrifflichkeit, und wir merken sie ja im politischen Diskurs, also gerade jetzt auch in Deutschland und in Österreich hat es auch die Versuche gegeben, ja, wenn jetzt zum Beispiel eben sich gewisse Figuren von gewissen Parteien, also ich sage jetzt mal konkret eben in der AfD, wo es dann juristisch festgestellt wurde, ob da quasi dieser Begriff erfüllt wird. Und du hast es eben vorher gesagt, es ist eine Definition, es ist auch eine Wertebestimmung, was verwendet man dann darunter? Und unter den gegebenen gesetzlichen Vorgaben, auf die man sich geeinigt hat, wie man die sich ja auch wieder verändern können, weil das hat man einfach auch entwickelt.
Also,
Und das hat, merkt man ja auch, was gerade, wo natürlich sich auch die Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Ja, also dass man, was sich ja gezeigt hat durch die Korruption, die in Österreich passiert ist, in vielen Aspekten hat sich natürlich auch das juristische System entwickelt, dass plötzlich dann man draufgekommen ist, oh, da sind Taten, die passieren im Bereich der Korruption, die gar nicht strafbar sind, weil es das Strafrecht gar nicht vorgesehen hat oder gar nicht kannte. Und dann muss man es modifizieren. Also so passieren dann Werte. Aber warum sind wir jetzt da gerade gelandet, wenn wir über Bildung sprechen?
Naja, von den Unterstellungen sind wir ausgegangen. Ne? Zum Beispiel der Richard David Brecht hat in seinem Buch das Shifting Values genannt, ja, dass sich, wenn einmal etwas sein kann und keiner hat etwas gesagt, dann ist das schon wieder eine Basis, dass zum Beispiel negative Geschichten gar nicht mehr so tragisch sind. Ja, also wenn so ein, was weiß ich, ein Burschenschafterliederbuch, ja, es war halt in der Vergangenheit. Wer weiß, vielleicht 20 Jahre vorher, wenn so etwas aufkommt, dass irgendwo noch immer Lieder gesungen werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus wichtige Lieder waren, dann hätte man vielleicht seinen Job verloren oder wäre angezeigt worden. Aber das passiert ihm nicht mehr. Jetzt muss man schon ziemlich ganz andere Dinge machen, um als rechtsextrem auch echt bezeichnet werden zu dürfen.
Ja, aber gut, das beschreibt, was du beschreibst, ist ja das eine, wenn es natürlich, wie soll ich sagen, überlebende Opfer des Nationalsozialismus, deren Rechte, deren Werte, deren Existenz dadurch verletzt wird, dann gibt es ja einen moralischen Impact, wo das eine andere Bedeutung hat, wie wenn man, sagen wir jetzt einmal, in 200-300 Jahren so etwas liest und vielleicht den historischen Zusammenhang und die Wirkung, die es hatte, gar nicht mehr so erfasst. Also wenn man in 200-300 Jahren dann wird man natürlich, dann muss man historisch kritisch angehen. Weil dann muss ich ja den Text auch im Zusammenhang, das, was du als Germanistin ja versucht hast, immer zu vermitteln, natürlich auch den historischen Zusammenhang mit dem entsprechenden Wissen in Zusammenhang stellen und dann hat es eine andere Bedeutung. Und es ist dann auch nicht losgelöst. Das ist ja etwas, was in dem ganzen Diskurs, auch bei den Werten, ja oft dann als Alibi-Handlung passiert. So argumentieren ja vor allem also rechtsradikale Parteien, die ja dann, wenn wir dann sagen, jetzt haben sie Kreide gefressen, die ja dann das umdrehen und sagen, ja, so habe ich das gar nicht gemeint oder ich stelle ja das gar nicht in Frage oder ich will ja das gar nicht. Also wo dekonstruktive Elemente, die ja tatsächlich passieren in dem Radikalismus, dann völlig relativiert werden. Ja. Oder denken wir nur an Alexander Gauland, wenn der gesagt hat, der Nationalsozialismus war ein Fliegenschiss der Geschichte. Und er relativiert sofort und argumentiert dann ganz anders. Und das kann man dann gut sehen. Aber was du jetzt gerade mit den Werten, die sich verändern, ja auch meinst, ist sicher auch eine notwendige Sensibilisierung. Ich glaube, dass die Grundwertebasis, also wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben, worüber wir gesprochen haben, der Humanismus als die Basis, natürlich unverändert ist. Aber in der Praxis braucht es natürlich eine Anpassung. Und wir merken es ja, dass die sogenannten roten Linien dann auch sehr elastisch sind.
Das sind die Shifting Values.
Und ich habe es auch hier schon gesagt, also das Tänzeln an der roten Linie. Und da haben wir ja auch, was unsere Wertevorstellung, was unsere Demokratie, was unsere Rechtsstaatlichkeit anlangt, ja oft auch das Problem im Agieren oder in der Prävention, dass uns viele Hände gebunden sind, weil nicht alles, also wenn etwas noch nicht strafbar ist, bedeutet das ja nicht, dass es nicht trotzdem moralisch verwerflich sein kann oder schon ein Tänzeln an der roten Linie ist.
Das ärgert mich wirklich sehr, muss ich sagen. Also ich nehme für mich in Anspruch, doch ein gebildeter Mensch zu sein. Wenn alles gemessen wird, an dem ist es jetzt strafbar. Ja, wenn Leute straffrei ausgehen, dann sind sie unschuldig. Für mich gehört aber zur Bildung sehr bedeutend eine moralische und ethische Komponente dazu. Also eine auch Reflexion, ja, zum Beispiel der Geschichte oder der Historie. Also für das braucht man natürlich auch wieder das Allgemeinwissen und die Allgemeinbildung. Also,
Da bin ich ganz bei dir.
Hängt zusammen.
Natürlich ist das Strafrecht der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, aber das heißt nicht, dass...
Das ist wirklich die Vorgabe. Und wir sehen es ja dann auch in der Rechtsstaatlichkeit, wo es natürlich, jeder Mensch hat die gleichen Rechte.
Ja.
Dann geht es natürlich auch darum, wenn dann, und wir haben das ja gerade in den politischen Prozessen, die dann alle Rechtsmittel ausschöpfen und dann ist jemand erstinstanzlich verurteilt und wir schlagen ja die Hände über dem Kopf zusammen, weil dann das oft Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauert, bis dann durch alle Instanzen und alle Möglichkeiten, weil wir natürlich jedem Menschen auch das Recht zusprechen, dagegen Berufung einzulegen und das zu reflektieren und zu analysieren. Und irgendwann gibt es dann vielleicht tatsächlich höchstgerichtliche oder ich sage jetzt sogar letztgerichtliche Entscheidung, die aber dann auch nie wirklich das letzte Recht sein kann. Also es wird schon ganz problematisch. Oder wir merken ja, wenn wir nach Amerika schauen, wie dann Einflussnahme auch eine Rolle spielt.
Für mich ist das alles eben nicht gebildet. Darum ist für mich das so wichtig, dass wir auch einmal über den gebildeten Menschen oder die Unbildung herstellen in unserem Podcast. Weil es ist eine Sache, man könnte auch sagen, unsere Migrantinnen kommen, also sind zu einem bestimmten Prozentsatz ungebildet, weil wir sie für Arbeiterjobs brauchen und für Dienstleistungen und nennen ungebildet Menschen, die wenig Schulbildung haben.
Mhm.
Aber das greift für mich wirklich total zu kurz. A, sie können Herzensbildung haben. B, es können auch, wie ich schon gesagt habe, Menschen ungebildet sein oder sich ungebildet verhalten, die aber durchaus Wissen angesammelt haben in diversen Schulen. Ich weiß die Schulbildung zum Beispiel von Donald Trump nicht. Ich weiß nicht, wie viel der in der Schule war, wie viele Jahre. Aber ein Auftreten, wo man mit einem Wisch noch dazu an der Macht, ja, ganze Bevölkerungskreise diskriminieren kann, ohne nähere Erklärungen, ohne Beispiele, Begrifflichkeitsklärungen und sowas, das ist total ungebildet.
Da trifft er wirklich jetzt clever und schlau und
gerissen
perfekt zu.
Und dass das kaum, also für mich ist das wirklich ganz persönlich kaum auszuhalten. Es bringt mich unter Umständen sogar zum Weinen, weil ich mir denke, um Gottes Willen, wenn die Macht in den Händen von Menschen ist, und das ist natürlich auffällig, Donald Trump, aber es trifft auch viele andere Menschen an der Macht, die aus meiner Sicht vollkommen ungebildet handeln können, indem sie diskriminierend sind, ohne genaue Erklärungen zu haben, weil das ja meistens nicht stimmt. Ja, es stimmt ja so nicht, wie es gesagt wird. Und ich habe die Erfahrung eben...
Also die Verbreitung von Fake News, von Unwahrheit, wirklich Falschinformation, kann nicht mit Bildung zusammenhängen.
Nein, und man kann nicht einfach sagen, die Sozialschmarotzer, ich, ich lebe ja nicht in meiner Blase der gebildeten Menschen nur, sondern ich bin auch mit ganz Menschen aus allen Schichten beisammen und ich höre ja diese Stehsätze, die vermittelt werden in den Medien, ja, gerade über unsere Migranten, ja, über die Kinderschänder, hat es immer geheißen, die man endlich einmal einsperren muss und so. Die Schmarotzer und dann die.
Ich tue mich momentan ein bisschen schwer, wenn du das alles so.
Ja, ich bin jetzt
so
ein bisschen durcheinander. Danke.
Ja, nein, aber weißt du, Schmarotzer, Sozialschmarotzer und Kinderschänder, da gibt es Überschneidungen, die für mich nicht passen,
nein,
weil.
Der Oberbegriff ist. Nein,
weil natürlich ein Straftäter eine andere Kategorie ist.
Nein, der Oberbegriff ist.
Die Vorurteile von gemeinter Unbildung.
Ein unreflektiertes Weitergeben von Vorurteilen, die man erst einmal überprüfen müsste oder genauer ausdifferenzieren müsste. Was ist überhaupt ein Sozialschmarotzer und wie viele sind es eigentlich?
Aber gut, das vermischt für mich jetzt auch schon wieder zu viel. Der Ansatz, den du gebracht hast, den möchte ich verfolgen, nämlich dass, wenn Gebildete oder eine gebildete Gesellschaft urteilt über andere, die ungebildet sind,
ja,
das bringt es da natürlich zum Vorschein. Ja? Also meine Erklärung wäre jetzt einmal einfach dann ganz klar, wenn wir natürlich von Analphabetismus sprechen oder davon ausgehen, ja gut, wir haben ja auch die Erhebungen, inwieweit wir nicht sogar in unserer eigenen Gesellschaft Analphabetismus in unterschiedlichen Stadien haben, beziehungsweise auch in der Schule, das haben wir auch schon gesprochen, also von sinnerfassendem Lesen und der Fähigkeit, die da notwendig ist, sind ja viele Aspekte. Aber was bedeutet das, wenn wir unter dem Anspruch, wir sind eine gebildete, allgemein gebildete Gesellschaft, urteilen über ungebildet sein? Und da wird es schon einfach auch schwierig. Und ich führe das jetzt aus, weil es etwas triggert. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, wenn über in der Völkerkunde, also in der Forschung, wenn wir dann zum Beispiel über, und da steckt schon der Begriff dahinter, der wertend verstanden werden kann, es aber nicht unbedingt sein muss, primitive Völker. Also ich sage jetzt zum Beispiel einfach in Afrika die Hottentotten. Da würde aus unserem Blick, die weder einfach auch lesen und schreiben verwenden, oder also wenn eine Kultur, die würden wir sofort als ungebildet bezeichnen, und würden ihnen Bildung absprechen, dass sie sich in ihrer Lebensumgebung, wenn jetzt ein Volk, ein Stamm im Urwald lebt, die über Generationen gelernt haben, damit umzugehen, dort zu leben, mit ihrer Lebensrealität zurechtzukommen, verbunden mit der Natur und alles, wie da passiert, dann ist das ein eigener Bereich. Für die sind umgekehrt wir dann ungebildet, wenn wir da im Urwald sitzen und uns nicht zurechtfinden und die Natur nicht kennen und was die Natur schenkt und wir nicht aus der Natur leben können und vor jedem Käfer und jedem Insekt Angst haben.
Und weil sie nicht unterscheiden können.
Und sie nicht unterscheiden können und. Also da, ich gebe zu, da lösen wir uns jetzt gerade auf und wird ganz kompliziert, aber diese Arroganz, die, wie du es genannt hast, gegenüber anderen Kulturen, ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man jetzt von Unbildung redet, dann muss man dazu sagen, wir verstehen darunter, dass die Normen, die wir in unserem Verständnis haben, wo eben Lesen und Schreiben, entsprechende Kommunikationstool, Fähigkeiten, die in unserer Gesellschaft angefangen von der Sprache und eben sowohl im Verbal als auch dann verschriftlich diese Fähigkeiten, die sozusagen im Leben unserer Gesellschaft als Norm oder als Anspruch gestellt werden, halt nicht erfüllt werden oder nicht in dem Maß, wie wir es vorgeben oder erwarten. Und das ist ja auch dann legitim, wenn man es so definiert.
Ja, ja, wenn wir fragen, was bildet, was braucht es dringend für einen Bildungserwerb, für eine Entwicklung hin zu einem gebildeten Menschen, ist natürlich bei uns alles ausgerichtet darauf, dass die Entwicklung der Sprache, die Kompetenz in Lesen und Schreiben etwas ganz Wichtiges ist. Ich möchte nur sagen, ich habe jetzt darüber auch nachgedacht, über Bildung und Unbildung. Ich bin groß geworden in den 50er Jahren in einer, man möchte auch sagen, gewissenweise ungebildeten Familie. Ja, aber...
Bist du sicher?
Nein, aber ich möchte es jetzt so sagen, aber in einer sehr bildungshungrigen Familie. Ja, es wurde bei uns regelmäßig die Stadtbücherei besucht, weil wir waren einfach finanziell auf der armen Seite, ja, und hatten keine Tageszeitung zum Beispiel, keinen Fernseher. Es wurden zwar Nachrichten angehört, aber Wer ist der Täter? Diese Krimi-Serie haben wir gehört und so. Und ich erzähle das deswegen, weil ich, als ich ins Gymnasium kam, schon ein bisschen als Alien bei damals ja eher die Menschen aus gebildeten Elternhäusern, also Ärztenskinder und Rechtsanwälte und so, in die Gymnasien kamen und ich wurde von meiner Lehrerin hinein urgiert bei meinen Eltern, weil ich ihrer Meinung nach die Intelligenz hatte. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe meine Unbildung dann schon am Anfang schon bemerkt, ja, weil ich mit einer anderen Anschauung vom Leben hineingekommen bin. Meine Kolleginnen waren viel gewandter im Umgang mit dieser Gesellschaft. Also ich habe heute in meiner kleinen katholischen Welt gelebt, in einer sehr engen, kleinbürgerlichen Welt, habe das auch so aufgenommen und habe mich eben dann in meinem Bildungsprozess, wo man viele Dinge sagen kann, wie der entstanden ist, natürlich dann bin ich schon auch auf das Niveau gekommen. Ich möchte nur sagen, dass natürlich Bildung, wie sie auch heißt, weitergegeben wird von den Eltern und dass das viel damit zu tun hat, wie breit man in der Gesellschaft eine Ahnung hat, wie weit man herumkommt, was man alles weiß und sieht und so. Das macht in der Gesellschaft jetzt schon viel aus. Und da müsste die Schule wirklich mehr Beitrag leisten, finde ich.
Ich finde es sehr spannend, wie du das jetzt gerade beschreibst. Also Bildung und Unbildung, da kommen für mich auch viele Fragen auf. Ich bin total bei dir. Unser Anspruch von Allgemeinbildung, humanistischer Bildung, und das bringen wir alles, ja, wenn wir über Bildungspolitik sprechen, letztendlich auch damit in Verbindung.
Ja, und Wissen bildet ja, nicht nur Sprache,
oder auch Wissen. Ja, ein Wissen ist dann Bildung, aber dann sind wir trotzdem jetzt auch dabei gelandet, Bildung allein auf Wissen zu reduzieren.
Und aber auch.
Auch, natürlich. Aber, und das habe ich mir gerade überlegt, wie du das beschrieben hast, aber es wird etwas problematisch. Natürlich ist unser Ziel mehr Bildung, mehr Bildungschancen. Und es ist sogar eine Vorgabe, ich merke das, gerade in Deutschland passiert jetzt gerade eine ganz wesentliche Diskussion vor den Wahlen und im Zusammenhang dann auch mit weiteren Regierungen, dass Bildung etwas ganz Entscheidendes ist. Also auch in der Europäischen Union, wo jetzt keine Kompetenz meine erste Linie ist, weil das nationale Angelegenheit ist, Bildung, Bildungspolitik. Aber es ist eines klar, dass das Recht auf Bildung ganz, ganz klar und festgeschrieben ist. Also unser Anspruch ist, mehr Bildung zu ermöglichen, Menschen zu begleiten, Menschen die Chancen auf mehr Bildung zu geben. Und dahinter steckt natürlich, weil mehr Bildung horizonterweiternd ist, mehr Fähigkeiten, mehr Möglichkeiten gibt, die halt auch vielleicht einfach einmal notwendig sind, in unserer heutigen Gesellschaft zurechtzukommen und gut zu leben. Weil das braucht Fähigkeiten, Ansprüche, die gegeben sind. Aber gleichzeitig muss man auch beachten, denke ich, das macht es mir bewusst, dass wir vorsichtig sind mit der Arroganz, die es da auch mit sich bringt. Und das merken wir. Und ich denke, da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn wir elitär oft darüber sprechen, was Bildung bedeutet und wir brauchen mehr Bildung. Da kann ich natürlich auch sagen, okay, ich spreche leider nicht 7 Sprachen, also bin ich ungebildet, wenn es der Standard ist. Ich habe nicht 5 Doktorate, also bin ich ungebildet. Jetzt in dem Vergleich, was vermittelt es? Und das finde ich genau dann wieder die Gefahr, wo wir sehr vorsichtig sein müssen in unserem Sprechen über mehr Bildung, mehr Bildungspolitik, dass wir nicht diese Klassifizierung machen und die Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, okay, auch vielleicht durch eigenes Verschulden, aber letztendlich, wie wir wissen, gar nicht wegen sozialer Bedingungen gar nicht die Möglichkeit hatten, auch wenn sie es wollten, ja, diese Chancen zu nutzen. Und dass wir nicht in arroganter Weise diese Menschen, die dann aber auch in ihrem Bereich vielleicht Bildungsstandards haben, die wir gar nicht kennen und die wir gar nicht wissen und die wir auch gar nicht haben, aber die sie sich angeeignet haben, und das hat auch mit Bildung zu tun, das im Blick zu haben, ja, in der Beobachtung, in der Wahrnehmung, und dass wir nicht diese Arroganz des Klassensystems da so fest zementieren und denen dann um Bildung absprechen. Genau. Und deshalb kann man auch zur Begriffsklärung, letzter Satz dazu, was heißt dann eben Unbildung? Und Unbildung würde ich dann spezifischer bezeichnen als die Ablehnung von Bildung.
Genau.
Also, dass ich genau in dem mich auflehne und sage, ich brauche eine Vereinfachung, ich brauche einfache Lösungen, ich leugne diese Erkenntnisse, die eigentlich Mehrheitsmeinung sind oder Überzeugung, und stelle mich da entgegen, das wäre dann die Unbildung, aber nicht die, die keine Bildungschancen hat.
Genau, darum bin auch ich nicht in einem ungebildeten Haus groß geworden,
genau,
sondern in einem gebildeten. Wir haben ja auch Instrumente spielen gelernt und so weiter. Also das, aber was ich da noch dann jetzt dazu noch einwerfen möchte, mir ist da jetzt eingefallen, dieses Buch über Bildung von Konrad Paul Liessmann, diesem österreichischen Philosophen. Und der ist so oft in meinen Seminaren in der Schule meiner Meinung nach völlig falsch verstanden worden, weil mit seinem Buch, wo er mehr Bildung eingefordert hat an Schulen und dass man nicht sich so schnell zufrieden geben soll und nicht da es immer das Niveau immer geringer werden sollte von dem, was halt unterrichtet wird in der Schule. Die Schule hat ja den Auftrag, Bildung zu vermitteln. Und das haben Lehrer dann, oft ist mir das passiert, als Aufruf genommen, es müssen wieder mehr Inhalte in die Schüler und Schülerinnen sozusagen hineingestopft werden, weil das sagt der berühmte Philosoph Konrad Paul Liessmann. Und er kennt sich natürlich aus mit Bildung.
Und er hat natürlich unter Bildung nicht nur den bloßen, diese bloße Wissensansammlung gemeint, sondern dass Bildung heißt, dass man das, was man lernt, auch versteht und sich damit beschäftigt und auf diese Weise gebildet wird, weil man Perspektivenwechsel vollziehen kann, weil man andere gegensätzliche Argumente einbauen kann in das eigene Wissen und einfach mit dem Wissen auch umgehen kann. Und das wäre ein endlich total notwendiger Schritt, wenn man sagt, Bildungserwerb in der Schule, dass das auch tatsächlich ein Bildungserwerb ist. Wie gesagt, wie schon oft gesagt, der ganzheitliche Erlass, dass Bildung etwas Ganzheitliches ist, der Erlass des Ministeriums stammt aus dem Jahr 1971. Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also da haben wir schon gewusst, von Staatsseite schon gewusst, dass es nicht reicht, Fakten anzusammeln, sondern dass der gebildete Mensch mit den Fakten sein Weltbild auch bauen kann, hinschauen muss, verstehen muss. Also Wissen ist wichtig, aber es
braucht aber nicht nur. Und ich find's sehr spannend von unserem Gespräch, da jetzt ausgehend von der Frage, was ist Bildung? Für unsere HörerInnen möchte ich was auflösen. Wir sind über einen Ausspruch von Christian Morgenstern. Du hast nämlich eben am Anfang auch kurz gestreift und hast dich auf Christian Morgenstern bezogen, aber dann nicht gesagt, was du genau meinst.
Ich habe mir gedacht, vielleicht liest das du vor.
Das tue ich jetzt auch. Und für unsere Zuhörerinnen möchte ich da eben auch den Aufschluss oder die Auflösung geben. Wir sind von diesem Ausspruch ausgegangen, letztendlich. Das hat uns zum Nachdenken gebracht. Und wir haben vorher schon im Vorfeld in den letzten Tagen einen Austausch darüber gehabt, weil uns dieser Ausspruch von Christian Morgenstern, möchtest du sagen, wer Christian Morgenstern ist oder war?
Wird jeder kennen von den verschiedenen Gedichten. Ja, also ein Autor des 19. Jahrhunderts, der sich sehr spitzfindig mit dem Leben auseinandergesetzt hat.
Sehr auch humorvoll, also humorvoll, ja, also Galgenhumor.
Galgenlieder.
Die Galgenlieder von Galgenhumor kommen vielleicht auch von da. Okay, also Christian Morgenstern hat mehrere Aussprüche über Bildung.
20. Jahrhundert, habe ich gesagt, 19.
Ja, es kann sein.
Entschuldigung, 20.
Die Frau Lehrerin hat sofort korrigiert. Das ist gut. Also Christian Morgenstern hat, und ich mache da jetzt eben das Zitat von einem Satz, der steht natürlich jetzt auch so für sich, aber trotzdem, wir sind eben auch davon ausgegangen, Christian Morgenstern sagt, Bildung ist etwas, das man durch sein eigenes Verhalten zeigt, nicht etwas, das man einfach in der Schule lernt. Ich wiederhole noch einmal, Bildung ist etwas, das man durch sein eigenes Verhalten zeigt, nicht etwas, das man einfach in der Schule lernt. Oje, liebe Elsbeth. Also man lernt Bildung nicht einfach in der Schule.
Ja, aber fangen wir nicht wieder von vorne an. Wir haben das ja jetzt genau so aufgeschlüsselt und geklärt. Ja, natürlich fordern wir von der Schule, dass man dort Bildung lernt und nicht einfach, wie er vielleicht spitzfindig gemeint hat, durch diese Fakten, die man da lernen muss und aufsagen muss, bei der Prüfung wird man nicht gebildet, auch wenn man dann das Maturazeugnis herzeigen kann.
Und auch nicht, wenn ich eine lebende Bibliothek bin, bin ich noch nicht gebildet.
Bin ich noch, genau.
Und das ist schon der Zusammenhang, und das haben wir ja auch versucht, Bildung und Leben, auch Lebenserfahrung, umsetzen, ja, in der Lebensrealität Bildung anwenden, das wäre eigentlich die Definition, wo wir auch mit ihm total einig sind.
Ja, Bildung ist ein ganzheitlicher, lebenslanger Prozess.
Oh, danke, jetzt hast du das Konzept des lebenslangen Lernen auch noch hineingebracht. Ja,
aber das ist. Und eigentlich ist das unsere ganze Podcast-Serie unterwirft sich ja eigentlich dem, dass wir...
Unterwirft sich, das klingt so negativ, ist getragen davon.
Gut, von mir aus, ja. Ja, ich unterwerf mich auch gerne diesem von mir aufgestellten Ideal, dass Bildung etwas eben ganzheitliches, lebenslanges ist, dass die Reflexion dazu gehört, dass der Blick auf andere Menschen dazu gehört, dass die Entwicklung der eigenen Lösungskompetenz, also der Kreativität dazu gehört. Und das alles verlange ich aber schon von der Schule, dass sie das fördert.
Ein gutes Schlusswort. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch über Bildung.
Ja, es war aufregend, Benedikt. Danke dir auch.